Bevor ich euch die Predigt halte, ein kurzes Wort noch zu dem Coronavirus sagen. Als wir am Dienstag unsere Kleingruppe hatten, nämlich mit Persern, mit Iranern, Afghanen, Deutschen, wir haben immer dienstags unsere Kleingruppe, eine tolle Kleingruppe. Da habe ich Psalm 91 gelesen und habe gesagt, das ist eine Verheißung Gottes zu Corona. Und dann haben mir die Iraner gesagt, das musst du am Sonntag auch der Gemeinde sagen. Das wollen wir gerne tun, und zwar auf Deutsch und auf Farsi. Ich lese euch zu Corona den Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Epidemie. Hier steht Pest, aber das war damals die Epidemie, die sich so ausbreitete und viele hinraffte. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich finde es wichtig, dass wir die Ratschläge, die uns gemacht werden medizinisch, wirklich ernst nehmen, uns gründlich die Hände waschen und alles, was Jochen auch schon gesagt hat. Aber darüber hinaus finde ich so gut, dass Gott uns verspricht, dass er uns schützt. Dass wir also noch darüber hinaus und viel mehr als alles den Schutz Gottes suchen, unter dem Schirm des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen. Er wird dich bewahren. Seine Engel sind in der Lage, auch über all den Viren zu wachen. Jetzt hören wir das Wort nochmal auf Farsi für alle unsere persischen Freunde.
خداوند حافظ ماست. آنکه به خدای قادر مطلق پناه میبرد زیر سایه او در امان خواهد بود. او به خداوند خواهد گفت تو پناهگاه و خدای من هستی. من بر تو توکل دارم. خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید. او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر میباشد. از بلاهای شب نخواهی ترسید و از حملات ناگهانی روز بیم نخواهی داشت. و وبایی که در تاریکی میخزد تو را نخواهد ترساند و طاعونی که در روشنایی کشتار میکند تو را نخواهد هراساند. اگر 1000 نفر در کنار تو بیفتند و 10000 نفر در اطراف تو جان بسپارند به تو آسیبی نخواهد رسید. تنها با چشمان خود خواهی نگریست و مجازات گناهکاران را خواهی دید. هیچ بدی دامنگیر تو نخواهد شد و بلایی بر خانه تو سایه نخواهد افکند، زیرا تو به خداوند پناه برده ای و زیر سایه خدای قادر متعال به سر می بریم. او به فرشتگان خود دستور می دهد تا به هر راهی که بروی از تو حمایت و محافظت کنند.
یا، so viel zu Corona, aber jetzt zu meiner Predigt. Wir beschäftigen uns gerade mit der Themenreihe Gute Entscheidungen treffen. Was machen wir persönlich und als Gemeinde, wenn uns schwere Dinge betreffen und bedrohen? Wie zum Beispiel vor kurzem, als unser Pastor Stefan Jung die Diagnose bekam, Krebs. Etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat. Ein anderer Ältester der Gemeinde musste plötzlich in die Klinik, Verdacht auf Schlaganfall. Gott sei Dank hat sich das nicht bestätigt. Und ich hatte im November 3 Rückenwirbel gebrochen. Und kurz darauf kam noch eine Blasenblockade dazu, das vielleicht noch schwierigere. Und ich musste eine OP ran, die ich inzwischen gut überstanden habe. Vielen Dank für alle, die für mich gebetet haben. Gott sei Dank sind alle 3 Schocks bisher relativ gut ausgegangen. Aber was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um? Welche Entscheidungen treffen wir, wenn uns etwas Schweres trifft? Als ich mit meiner OP im Krankenhaus lag, da hörte ich von den Komplikationen bei Stefan Jung nach der OP. Das machte mich sehr betroffen. Ich lag ja selbst gerade im Krankenhaus. Doch in dem Augenblick kam ein Wort in mein Herz für diese Situation und ich konnte plötzlich die bedrohliche Situation in einem neuen Licht sehen. Und da ich schon die Predigt für diesen Sonntag übernommen hatte, für den 1. März, wusste ich, das ist die Predigt für den 1. März. Ich lese euch jetzt den Bibeltext. Es ist eine spannende Geschichte von einer bedrohlichen Situation und die Menschen trafen damals eine ungewöhnliche Entscheidung. Apostelgeschichte 12. Und um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige in der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Stellt euch vor, 16 Soldaten, um den Petrus zu bewachen. Die wussten, da war schon mal was passiert. Der Petrus war schon mal aus dem Gefängnis gekommen und Jesus war nicht im Grab geblieben. Also Vorsicht. 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten an sie gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh auf, schnell! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die 1. und 2. Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich vor ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren, Kleingruppe, diesmal aber groß versammelt, und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Wie sind wir überrascht, wenn Gott unsere Gebete erhört? Und entsetzten sich. Petrus aber winkte mit seiner Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet das dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Die Situation in Jerusalem müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Herodes Agrippa, es war ein Enkel des Herodes, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen, war König in Judäa. Und er hatte einen schweren Stand, weil die Juden ihn nicht richtig anerkannten. Er war den Römern zu nahe in ihren Augen. Aber plötzlich sah er eine Chance, sich bei den Juden beliebt zu machen. Er ließ den Jakobus, eine Schlüsselperson der Gemeinde in Jerusalem, hinrichten. Und als er sah, dass das gut bei dem Volk ankam, ließ er auch den Petrus gefangen nehmen und ihn erwartete das gleiche Schicksal. Was für eine Bedrohung war das für die Gemeinde in Jerusalem? Können wir uns da hineinversetzen? Jakobus enthauptet, eine weitere Schlüsselperson vor dem gleichen Schicksal und das Ganze auch noch in der Woche vor Karfreitag. Es war das Fest der ungesäuerten Brote, steht hier, also die Woche vor Karfreitag. Die Zeit, in der ihr Meister hingerichtet worden war. Die Gemeinde war bis ins Mark erschüttert. Warum jetzt das? Wie soll es nun weitergehen? Was können wir tun? Mein zweiter Punkt, die geniale Entscheidung, die die Gemeinde getroffen hat. Die Gemeinde traf eine ungewöhnliche Entscheidung. Wir lesen in Vers 5, so wurde Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Was für eine Reaktion. Die Gemeinde hat nicht mit Klagen reagiert. Man könnte sich ja vorstellen, wie sie sich treffen, sagen, oh, wie konnte das geschehen? Warum das? Konnte Gott das nicht verhindern? Und jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Sie reagierten auch nicht mit Resignation und mit Grübeln, sondern mit Gebet, mit anhaltendem Gebet. Wörtlich steht dort ektenos, das heißt ausgedehnt, ausgestreckt war ihr Gebet. Ist das nicht ungewöhnlich, dass Menschen, von denen man erwarten würde, dass sie zu dieser Zeit schlafen, nämlich mitten in der Nacht, dass sie wachen und beten, eine ganze Nacht durch? Und einer, von dem man vielleicht erwartet, dass er kein Auge zumacht, weil die Hinrichtung auf ihn wartet, der schläft ganz friedlich, wie ein Kind in den Armen seines Vaters, sodass der Engel ihn sogar richtig wach stoßen musste, dass er endlich aufwacht. So ruht ein Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut hat, auch angesichts des Todes. Es ist so wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, was wir mit Gott und was wir mit Jesus machen in unserem Leben. Dass wir das nicht so im Ungefähren lassen, sondern eine Entscheidung treffen. Petrus hatte sich entschieden, Jesus nachzufolgen, ihn zum Herrn seines Lebens zu machen. Ein solcher Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der kann ganz ruhig sein. Ob es eine schwere Krankheit ist oder der Tod durch Hinrichtung, wie Petrus vor Augen hatte. Petrus wusste sich im Willen und in der Liebe und Fürsorge seines Herrn wirklich aufgefangen. Er wusste, wem sein Leben gehört, wo er hingeht. Auch wenn es auf dieser Erde zu Ende geht, dann weiß er, mein Herr wird sagen, komm. Mein treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Hast du dein Leben bewusst in die Hände von Jesus gegeben und diese Entscheidung getroffen, ihn zum Herrn deines Lebens zu machen? Dann steht er über allem, was kommt. Dann trägt er die Sorge und du brauchst dich nicht mehr darum zu sorgen. Das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens überhaupt, die Entscheidung, Jesus das Leben zu übergeben, dass er der Herr darüber wird. Das sind also zwei geniale Entscheidungen, von denen wir hier lesen, wenn es ums Letzte geht. Die Entscheidung für Jesus, ihn zum Herrn des Lebens zu machen. Und zweitens, dass die Gemeinde sich entschieden hat, in dieser schweren Situation zu beten. Doch wie betete die Gemeinde? Das wollen wir mal genauer betrachten. Es gibt verschiedene Arten von Gebet. Gebet ist wie ein weites, schönes Land, an dem ich nach vielen Jahren und Jahrzehnten Nachfolge immer noch am Entdecken bin, was es noch für Bereiche und für wunderbare Arten des Gebetes gibt. Gebet ist keine Monokultur von einer bestimmten, immer gleichen Form und immer gleichen Formeln. Wenn ich mit meiner Frau immer das Gleiche reden würde, dann würde sie eines Tages sagen, na, hör mal, was ist denn mit dir los? Nun red doch endlich mal ein paar vernünftige Worte mit mir. Gebet ist so vielfältig und schön, wie Gespräche zwischen zwei Personen sein können. Hier finden wir anhaltendes Gebet. Ich denke da an Abraham. Ihr kennt wahrscheinlich die Szene, die Geschichte, wo Gott mit Abraham über Sodom verhandelt. Ja? In Sodom lebte Abrahams Neffe, der Lot. Und als die Boten Gottes ihn informiert haben, was mit Sodom geschehen wird, letztlich war es Gott selbst, der in diesen drei Personen erschienen war, da lesen wir, Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Das heißt, Abraham stellte sich vor Gott, er stellte sich ihm in den Weg. Er gab sich nicht mit der Information zufrieden, was da mit Sodom geschieht. Er dachte auch nicht, ja, die sind auch schlimm in Sodom, da muss man auch mal kräftig auf den Tisch hauen. Sondern er stellte sich Gott in den Weg, er blieb vor ihm stehen. Er verhandelte sogar richtig mit Gott. Das ist anhaltendes Gebet, wo wir vor Gott stehen bleiben, an einem Punkt, an einer Sache, an einem Anliegen, wo wir merken, das kann so nicht bleiben. Vor Gott stehen bleiben. Liebe Gemeinde, wollen wir als Gemeinde nur das Machbare erreichen? Wollen wir das Menschenmögliche erreichen? Dann sollten wir alle unsere Gaben und Talente einsetzen, planen, Strategien entwickeln, arbeiten, uns engagieren nach Kräften. Und ich bin überzeugt, das sollten wir auch tun. Wir sollten das Beste geben, wir sollten unsere Talente einsetzen. Ja, aber wollen wir nur das Menschenmögliche und Machbare erreichen und darin aufgehen? Oder wollen wir, dass göttliche Dinge geschehen, dass übernatürliche Dinge geschehen? Dann sollten wir wie die Gemeinde in Jerusalem beten lernen. Gebet ist der Hauptberuf eines Christen. Die Hauptberufung einer Gemeinde ist beten. Beten lernen. Gott nahm die Gemeinde in Jerusalem in seine Schule. Die Gemeinde in Jerusalem ist ja so die Modellgemeinde überhaupt. Das Modell für uns, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Sie ist der Prototyp. Und wir sehen, wie Gott diese Gemeinde in Jerusalem vor allem eins gelehrt hat, zu beten. Ich will euch einige Szenen zeigen, wie Gott diese Gemeinde gelehrt hat, zu beten. Die erste Szene, als Jesus von ihnen, von seinen Jüngern gegangen war und zurück zu seinem Vater gekehrt war. Was haben die Jünger da gemacht? Sie waren ja der Grundstock der Gemeinde in Jerusalem. Was haben die Jünger gemacht? Wir lesen am Anfang Apostelgeschichte 1, sie gingen zurück nach Jerusalem ins Oberstübchen, ins Obergemach und sie verharrten täglich einmütig im Gebet. Das heißt, sie waren von Jesus ausgesandt worden, die ganze Welt zu ihm zu bringen, ihn der ganzen Welt bekannt zu machen, diese 12 Männigen im Römischen Reich. Und sie fühlten sich total überfordert. Und sie gingen ins Obergemach und beteten. Und dann geschah es, kurze Zeit später, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat zu Pfingsten und dass 3000 Menschen an einem Tag eine tiefe Lebensumkehr zu Gott vollzogen und die Gemeinde wurde geboren. Das hätten sie nie geschafft. Gott lehrte sie beten. Und es geschahen gewaltige, übernatürliche Dinge, nicht das menschlich Machbare allein. Zweiter Punkt. Als die Gemeinde sehr gewachsen war, waren ihre Gegner sehr besorgt und sie nahmen Petrus und Johannes gefangen und sie bedrohten sie ernstlich, ja nicht weiter von Jesus zu reden, sonst wird ihnen das Äußerste geschehen. Sie bedrohten sie bei Leib und Leben und die Jünger wussten, das ist echt gemeint, denn Jesus war auch getötet worden, kurz vorher. Das würde ihnen auch blühen. Und jetzt kann man sich vorstellen, in der Gemeindeberatungen, was sollen wir machen? Die Gemeinde ist schon 5000 Menschen stark. Jetzt müssen wir darüber wachen, dass die bewahrt wird. Jetzt müssen wir weise handeln, erstmal nach innen arbeiten. Und dann kommt auch wieder die Zeit vielleicht, wo wir wieder die Freiheit nach außen bekommen. So denken Menschen. Was macht diese Gemeinde? Sie trifft eine geniale Entscheidung. Sie kommen zusammen zum Gebet und sie achten darauf, wie Gott sie leitet durch sein Wort. Und dann beten sie: Herr, kümmere du dich um die Drohungen und gib uns jetzt die Freiheit und den Mut, dein Wort erst recht zu sagen. Und strecke deine Hand aus zu Zeichen und Wundern durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie so gebetet hatten, da bebten die Wände, da bebte der Ort, wo sie waren. Und sie wurden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt und breiteten das Wort noch einmal vielfältig aus. Die Gemeinde wuchs umso mehr. Sie trafen eine geniale Entscheidung und sie lernten, in einer bedrohlichen Situation zu beten. Mutig, kühn zu beten. Und es geschahen übernatürliche Dinge. Dritte Szene, die ist mir auch sehr wichtig, wo die Gemeinde in Jerusalem beten lernen musste, vor allem die Leiter und die Ältesten. Die Gemeinde war sehr gewachsen und dann bleibt es nicht aus, dass Uneinigkeit, Unzufriedenheit, Murren entsteht. Das ist unter Menschen ganz normal, in jedem Land, in jeder Politik, in jeder Gemeinde, in jeder Kommune. Das ist ganz menschlich und normal. Und Petrus, das bewundere ich hier, hat genial darauf reagiert. Er hat nicht empfindlich reagiert. Wie könnt ihr nur, sich nicht verteidigt? Er hat gemerkt, wir machen einen Fehler. Wir haben uns in so viele Aufgaben verstrickt und das Gebet kommt zu kurz bei uns. Lasst uns die Aufgaben neu delegieren. Wir aber wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und als sie so, die Apostel, auch wieder zurückkehrten zu ihrem Kerngeschäft, dem Gebet wieder einen Raum gaben, den es verloren hatte, da heißt es am Ende von Kapitel 6, dass das Wort sich ausbreitete, noch mehr in die ganze Umgebung, Judäa und Samaria. Die Gemeinde wuchs weiter, statt zu stagnieren. Was mit Sicherheit bei Murren und Unzufriedenheit geschehen wäre, Stagnation, jahrelange innere Kämpfe. Gerade in Bedrohungen und Schwierigkeiten kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Begreifen wir, wozu Krisen und Bedrohungen uns rufen? Sie sind eine Einladung zum Gebet, zu einer tieferen Art des Gebetes. Ich danke euch ganz herzlich übrigens dafür, dass ihr so für Stefan und für mich gebetet habt. Und Gott hat wirklich das erhört und das war auch genial. Aber jetzt könnten wir sagen, gut, ich stehe wieder ziemlich gesund vor euch, mir geht es wirklich gut und auch nach der Operation bessert sich mein Zustand von Woche zu Woche. Ja, alles Schlimmste vorüber, alles wieder wie vorher. Oder lernen wir, wie die Gemeinde in Jerusalem, lernen wir, dass Gott uns durch diese Erschütterungen, durch diese Schocks noch tiefer beten lehren möchte, eine tiefere Gemeinschaft mit ihnen erfahren lassen möchte? Eine Beobachtung noch aus diesem Text. Das Gebet der Gemeinde, die eine ganze Nacht gebetet hat, hat Auswirkungen gehabt bis zu uns heute hier. Glaubt ihr mir das? Es war nämlich so, wenn wir genau lesen, vor Kapitel 12 lesen wir, dass Paulus und Barnabas nach Jerusalem gekommen sind, um die Kollekte, die sie in der ganzen Welt gesammelt hatten, für Jerusalem, die Kollekte hinzubringen. Das heißt, Paulus und Barnabas waren gerade in Jerusalem, als Petrus im Gefängnis war, als die Gemeinde die Nacht durchbetete, als die Gemeinde erlebte, wie Gott übernatürlich eingreift und Petrus befreit hat. Und sie haben diese geniale Nacht des Gebetes miterlebt. Am Ende des Kapitels 12 lesen wir, Paulus und Barnabas kehren zurück nach Antiochien. Und sie nehmen diese geniale Erfahrung mit. Sie sammeln die Ältesten, die Propheten und Lehrer, sammeln sie und treffen sich zum Gebet. Und das heißt, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, dem Herrn dienten, da steht ein Wort, das für den Gebetsdienst steht, latreo. Als sie dem Herrn dienten im Gebet und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann wurden Paulus und Barnabas ausgesandt und das Evangelium kam nach Europa und kam bis zu uns. Die Weltmission begann, die uns erreicht hat. Und der Ursprung war, dass Paulus auch diese Erfahrung mitgenommen hat von dem Gebet, von dem anhaltenden Gebet. Liebe Gemeinde, ich habe Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Ich habe Sehnsucht danach, dass nicht nur menschenmögliche Dinge bei uns passieren. Nicht nur, dass die Gemeinde weiter wächst in einem schönen neuen Haus. Ich habe absolut nichts dagegen. Im Gegenteil, ich möchte das Beste tun, dass die Gemeinde wächst, dass wir in einem neuen Haus noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Dafür möchte ich alles tun, was ich kann. Aber es geht nicht um uns als Gemeinde, sondern es geht um die Hunderttausenden, die in Freiburg und der ganzen Region, in der wir leben, Jesus nicht persönlich kennen als ihren Retter, als ihren Herrn. Als ich noch in anderen Gemeinden war in der Schweiz, bin ich sonntagmorgens immer zum Gottesdienst gelaufen und bin durch den Ort gegangen und habe gesehen, dass die Menschen zu 95% in ihren Betten, in ihren Häusern sind oder mit ihren Sporttaschen zu ihrem Gottesdienst gehen und Jesus nicht kennen und nicht wissen, an was sie vorbeilaufen, an dem Gott, der das Liebste für sie gegeben hat und der sie schützen und der sie erfüllen möchte und ihnen Sinn und Ziel und ein ewiges Leben schenken möchte. Sie wissen nichts davon. Ich kann euch sagen, ich bedauere das jetzt richtig, dass ich nicht mehr durch die Orte laufe, sondern mit dem Auto vorbeifahre. Da kriegt man ja nichts mehr mit. Verstehen wir den Schmerz, den Gott hat, dass er sein Liebstes gegeben hat und dass eine Welt gleichgültig daran vorbeilebt und blind auf einen Abgrund zuläuft? Dass Gott das unendlich bewegt. Gott ruft uns in dieser Situation, wo wir plötzlich mit schweren Krankheiten von Leitern konfrontiert waren, zu sich ins Gebet. Was kann geschehen, wenn eine Gemeinde für ihre Pastoren und Leiter betet? Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Stadion. Manchmal kommt mir ein Gottesdienst in eine Gemeinde, eine Kirche vor wie ein Stadion. Da sind die Ränge schön gefüllt und unten dann spielt die Mannschaft. Da sind die Moderatoren, die Musiker, die Techniker, die Pastoren, die Prediger und die Leute vom Begrüßungsteam und all das. Und man kann als Gemeinde wunderbar zuhören und zuschauen und man kann applaudieren. Und ich finde es richtig schön, wenn jemand sagt, du, das hat mir geholfen, deine Predigt heute, hab nichts dagegen. Aber versteht ihr, was ich meine? Man kann applaudieren oder man kann kritisieren. Das war nicht so gut. Aber Gott hat sich das nicht so gedacht, Kirche und Gemeinde. Wir sind nicht hier die Spieler und dort die Zuschauer, sondern Gott möchte eine Mannschaft haben. Eine Gemeinde ist eine große Mannschaft, die zusammen für die Ausbreitung des Evangeliums und für die Rettung der Menschen kämpft und das Beste einsetzt. Was geschieht, wenn eine betende Gemeinde für ihre Leiter betet, statt sie zu kritisieren? Und nicht nur für die Leiter betet, ich möchte auch das andere sagen. Wir brauchen als Leiter auch das ehrliche Gespräch unter vier Augen. Wir brauchen auch Fragen, auch hier und da eine Kurskorrektur. Und Jesus sagte, wenn du siehst, dass dein Bruder nicht auf richtigem Kurs ist, geh zu ihm hin und sprich mit ihm unter vier Augen. Dann stellt sich erst mal heraus, ob er wirklich auf falschem Kurs ist. Aber immerhin, unter vier Augen und nicht geh und sprich mit anderen darüber. Kritisiere vor anderen die Leiter. Liebe Gemeinde, wir versündigen uns, wenn wir das machen, wenn wir solche Zuschauer und Zuhörer sind. Nein, wir sind eine Mannschaft. Und wenn wir miteinander für das Evangelium leben und kämpfen und wenn eine Gemeinde für ihre Leiter, für ihre Pastoren, für ihre Leiter, für ihre Mitarbeiter betet, das ist genial. Und wenn auch die Leiter wieder diese Prioritäten setzen, dass das Gebet seinen gebührenden Platz bekommt, dass sie sich nicht in allen möglichen Aktivitäten vor den Menschen zeigen, sondern dass sie Aufgaben delegieren und sich dann entscheiden wie Petrus. Wir aber wollen am Gebet und am Dienst des Wortes verharren. Und es war genial, wie sich dann das Evangelium wieder ausgebreitet hat. Was können wir tun? Jetzt beginnt gerade die Fastenzeit nach dem Karneval. Viele in unserem Land nehmen sich vor zu fasten. Mit Süßigkeiten, Alkohol, Fernsehkonsum, Internet. Die Gemeinde in Jerusalem hat mit Schlaf gefastet. Sie hat sich mehr Zeit zum Gebet genommen. Wir als Gemeindeleitung laden euch zu einer Woche des Fastens ein. Es steht euch frei, ob ihr fastet, wie und worin ihr fastet. Ihr könnt fasten mit Nahrung, sei es mit Vollfasten oder mit Teilfasten. Wir haben zum Beispiel mal bei einer Evangelisation Folgendes gemacht. Wir hatten eine Evangelisation, wo viele Gemeinden zusammengearbeitet haben und die Leiter aller Gemeinden haben aufs Mittagessen verzichtet und sich zum Gebet getroffen und haben mittags gebetet, statt Mittag zu essen. Und ich kann euch sagen, diese Evangelisation war gewaltig gesegnet. Eine tolle Zusammenarbeit, eine tolle Einheit. Das ist so eine Möglichkeit, wie man fasten kann. Wisst ihr, wenn wir fasten, so wie es in dieser Zeit nach Karneval üblich ist, das kann gut sein. Ich faste auch zum Beispiel, um mein Gewicht wiederzukriegen, dass ich über die Berge komme. Das ist nichts dagegen. Oder wenn jemand fastet, um mit dem Alkohol wirklich gut umgehen zu können, nichts dagegen. Aber was die Gemeinde in Antiochien gemacht hat, war etwas anderes. Heißt, als sie dem Herrn fasteten. Ein Fasten für den Herrn ist was anderes, als ob ich nur für meine Gesundheit faste. Sie fasteten, um Zeit und Konzentration zum Gebet und zum Hören auf Gott zu bekommen. Und dazu laden wir euch ein in dieser Woche, dass wir auf etwas verzichten, um uns mehr Zeit zu nehmen zum Gebet und zum Hören auf Gott, um zu lesen in der Bibel und zu sagen, Herr, was möchtest du uns sagen, bitte? Was möchtest du uns in unsere Situation sagen, in die Fragen, die wir bewegen, über den Dienst der Frauen der Gemeinde zum Beispiel? Oder über den Bau, wie das weitergehen soll. Und über das Grundstück und was weiß ich, was alle uns gerade auch bewegt. Lasst uns Zeit nehmen zum Gebet und Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Wir laden euch dazu ein in dieser Woche. Und wir wollen uns am Samstagabend um 18.30 Uhr hier treffen, um vor Gott zu sein, im Lobpreis, im Austausch, was Gott uns gesagt hat, welche Worte zu uns gesprochen haben und im Gebet. Samstagabend, 18.30 Uhr, herzliche Einladung, recht spontan, aber wir Deutschen sind ja spontan. Die herzzerreißende Not in Jerusalem. Jakobus enthauptet, Petrus vor demselben Schicksal. Diese Not führte die Gemeinde ins Gebet, sogar nachts. Und die Folge, nicht nur Petrus wurde übernatürlich befreit, Paulus wurde davon inspiriert, die Weltmission begann und die gute Nachricht kam bis zu uns. Große Ströme wie der Rhein beginnen ganz klein und unscheinbar, im Verborgenen, an kleinen Quellen. Ich habe sie in der Schweiz gesehen. Und so beginnen die größten Dinge, die Gott tun möchte in unserer Zeit, ganz unscheinbar. Ich freue mich auf das, was Gott vorhat und was Gott tun wird in unseren Tagen. Amen.